Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen. Das Programm führt Sie an diesem letzten Tag im Jahr an den Ohren eurer Ohr. Haben Sie einen guten Empfang. Radio Temeswar. Gestern haben wir auf die diesjährigen 300. Ansiedlungsjubiläen in den Gemeinden Peramosch und Gutenbrunn zurückgeblickt. Im Mittelpunkt stehen heute weitere runde Jubiläen der deutschen Gemeinschaft im Banat. In der Temescher Kleinstadt Rekasch wurde am 22. Juni der 300. Jahrestag seit der Ansiedlung der Schwaben im Ort mit dem Kirchweihfest gefeiert. Die römisch-katholische Ortskirche ist der Geburt des heiligen Johannes des Täufers geweiht. Veranstalter des Festes waren die deutsche Tanzgruppe Gut Edel Rekasch und die katholische Kirchengemeinde mit Unterstützung des deutschen Regionalforums Banat und des örtlichen Weinherstellers, der auch die Tätigkeit der örtlichen deutschen Tanzgruppe fördert. Ein Beitrag von Adi Ardalian.
Der Kirchweihbaum wurde diesmal vor dem Kulturheim in Rekasch aufgestellt. Die Kirchweihpaare und ihre Gäste aus dem Banat marschierten am Samstagvormittag durch die Kleinstadt zu den Klängen der Rekascher Blaskapelle, luden die Bewohner zum Fest ein und nahmen die Vortänzer von zu Hause ab. Das erste Paar bildeten diesmal Darian Vlaikoni und Theodora Maria Bokisch. Nach einigen Tänzen im Hof der Vortänzerfamilien ging es dann mit Musikmarsch weiter. Kirchweih wird in der deutschen Gemeinde der Banater Hecke östlich von Temeswar voraussichtlich seit der Ansiedlung der Banater Schwaben im Ort, also seit 300 Jahren, gefeiert. Das aber mit einigen Unterbrechungen. Die letzte dauerte 30 Jahre, sie begann nach der massiven Auswanderung der Banater Deutschen nach der Wende und endete vor 3 Jahren, als Kirchweihvater Tiberio Palikuchan die alte Tradition mit Unterstützung des Deutschen Forums wieder aufnahm. Inzwischen gibt es in Rekasch auch eine deutsche Tanzgruppe, die jüngste ihrer Art, die aus Anlass der vergangenen Kirchweihfeste ins Leben gerufen wurde. Den Gastgebern von Gut Edel Rekasch schlossen sich diesmal die Banater Deutschen Tanzgruppen Vergissmeinnicht Busiasch, Banatia Sanktana, Hatzfelder Pipace, Edelweiß-Detta und Bunterkranz Temeswar an. Auf dem Weg zur römisch-katholischen Kirche wurde Halt auch beim Rathaus gemacht, um die Vertreter der Kommunalverwaltung zum Fest einzuladen. Die aktuelle katholische Kirche in Rekasch wurde zwischen 1914 und 1918 auf dem Ort einer mittelalterlichen Kirche der Franziskaner gebaut und sie ist der Geburt des heiligen Johannes des Täufers am 24. Juni geweiht. Die Kirche beherbergt am linken Seitenaltar eine schwarze Madonna. Damit sind mehrere Legenden verbunden. Man erzählt, dass diese Statue mal weiß war und in einer kleinen Kapelle in einem Wald auf dem jetzigen Gelände der Kirche aufbewahrt war. Während der Türkenkriege sollen die Franziskaner die Statue in der Aushöhlung eines alten Baums versteckt haben, der beim Rückzug der Osmanen verbrannt wurde. Die Statue ist jedoch unversehrt geblieben, hat aber ihre Farbe geändert und sei seither schwarz. Einige geschichtliche Hintergründe zu den 300 Jahren seit der Ansiedlung der Banater Schwaben in Rekasch fasste zu Beginn des Gottesdienstes der Kantor Johann Fodor zusammen. Den Festgottesdienst zelebrierte Ortspfarrer Anton Butnaru. Nach dem Gottesdienst führten die Trachtenpaare vor der Kirche die 3 Ehrentänze vor. Danach marschierte man durch das Stadtzentrum von Rekasch weiter. Auf dem Weg machte man einen kurzen Halt vor dem Verwaltungsgebäude des örtlichen Weinherstellers, wo man ebenfalls einen Ehrenwalzer tanzte. Musik. Danach marschierte man zum Kulturheim, wo das Nachmittagsprogramm ausgetragen wurde. Auf den Wänden des Regascher Kulturheims erinnern alte Schwarz-Weiß-Fotos an die Kirchweihfeste der 70er, 80er Jahre. Die Initiative der Wiederaufnahme dieses Festes hatte vor 3 Jahren Tiberiu Palicucan.
In Regasch war 30 Jahre Pause und dieses Jahr ist das 3. Jahr, wo ich das Fest organisiere. In diesem Jahr sind 300 Jahre, seit die Deutschen auf diesen Boden gezogen sind nach Regasch. Das feiern wir dieses Jahr auch.
Als gebürtiger Regascher weiß Tiberiu Palicucan alles, was zur örtlichen Kirchweihtradition gehört.
Den Baum setzen, Vortänzer, Vortänzerin abnehmen, heilige Messe, Nachmittag Versteigerung, Kulturprogramm und der den Strauß gewinnt, nach Hause spielen. In Regasch gibt es eine Kapelle, Matthias Henschel Kapelle, die hat uns begleitet, überall und wir danken Ihnen recht schön für das.
Die Regascher Blaskapelle gibt es seit guten 100 Jahren. Matthias Henschel hat als Kind mitgemacht und 1988 die Leitung übernommen.
Die alte Kapelle ist in den Krieg, im Krieg und nach dem Krieg hat der Onkel sie überholt, der Ziponkel, der Juli-Onkel. Und das war ungefähr im 47, 46. Und die Kapelle ist dann immer weitergegangen. Damals war noch die Kollektiv. Und in der Kollektiv waren viele Deutsche und Ungarn. Und die haben die Kinder gegeben für Einlernen. Die Kollektiv hat auch Instrumente gekauft. 50 Instrumente von Temeswar, von Hubert und Braun, dass das immer eine Familie ist. Alle Instrumente vom selben Macher. Und dann ist es so passiert, dass der Juli-Onkel, der hat eingelernt, Musikant, ungefähr 60 Musikanten hat eingelernt, hat 20 Ungarn und 40 Deutsche. Und hat eine große Kapelle gemacht. Dann ist es so passiert, wenn einer, zwei abgestorben ist von den Alten, ist immer geblieben. Junge. Von dem ist dann kam zuerst ein Onkel, eine Cousine von der Mutter und dann eine Cousine von mir. Und von dem habe ich übernommen im 1988. Der ist aus Deutschland, ich habe gespielt die Klarinette, er hat gespielt Bassviolette und Saxophon. Und haben wir Musikanten gemacht, 23. Und derzeit habe ich jetzt noch 7, sagen wir noch, was spielen in der Kapelle von Regasch.
Was für Matthias Henschel die Blasmusik bedeutet, das erklärt er anhand eines Vergleichs.
Ich habe 2 Enkelstochter mit 11 Jahren. Das ist mein halbes Leben und die Blasmusik ist es. Die andere Halbzeit. Selbstverständlich auch die Frau, weiß man ja. Die Frau und die Kinder haben 2 Tochter und 1 Sohn. Das ist das Liebste, was ich gibt. Die Tochter fragt immer, Tata, aber du hast die kleine Liebe, wie du uns da? Ja, das ist so. Wenn ich noch erlebe, dass die Kinder bekommen, dann die sei noch lieber. Das ist der Kleine, sein sie immer lieber. Nicht? Was man macht. Jemand muss das Ganze noch halten.
Seit 4, 5 Jahren hat Matthias Henschel die Leitung der Blaskapelle seiner Tochter überlassen. Auch Annemarie Gärtner kennt die Blasmusik seit ihrer Kindheit.
Die Musik ist für mich mein Hobby. Ich spiele schon seit 30 Jahren. Von klein auf bin ich mit Musik aufgewachsen. Ich bin mit Leib und Seele dabei. Und ich will die Tradition erhalten und weiterleiten, wenn es geht. Solange es geht.
Und wie sind die Jungs?
Sie sind ganz okay und super. Ein super Team.
Zu den Klängen der Regascher Blasmusik marschierten die Trachtenpaare am Nachmittag in das Kulturheim ein und es wurde getanzt. Einen Festvortrag zu 300 Jahren seit der Ansiedlung der Banater Schwaben in Regasch hielt die Vorsitzende der Deutsch-Rumänischen Kulturgesellschaft Temeswar, Anna Maria Dascălu-Romițan.
Als ein Fest der Erinnerung, der Dankbarkeit
der Wertschätzung, als ein Glück, aber auch als ein Fest der Freude für die Gegenwart, die wir heute gemeinsam erleben und für die Zukunft, die wir an die nächste Generation weitergeben.
Die anwesenden Tanzgruppen boten ein buntes Kulturprogramm und ihren Auftritt bestritten auch die Gastgeber von Gutedel Rekasch. Während des Nachmittags wurden Lose verkauft. Gewinnen konnte man mehrere Weinflaschen sowie Hut und Tuch. Für die Gewinner gab es musikalische Ständchen. Der bunt geschmückte Rosmarinstrauß wurde sodann versteigert. Ihn ersteigerte Adrian Suic für 3000 Lei und schenkte ihn seiner Schwester Raluca. Die Gewinnerin wurde von den Trachtenträgern mit Musik nach Hause begleitet. Im kommenden Jahr hat sie die Ehre, das erste Paar beim Kirchweihfest in Rekasch zu bilden und die Neuauflage des traditionellen Banatschwäbischen Festes mit zu veranstalten.
Zum Hochfest der heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus feierte die römisch-katholische Pfarrgemeinde Deutsch St. Peter im Kreis Arad drei Ereignisse in einer einzigen Gemeinschaftsfeier. Die 300-Jahr-Feier seit der Gründung des Ortes bzw. drei Jahrhunderte seit der Ansiedlung von Deutschen in der Gemeinde, 250 Jahre seit der Errichtung und Einweihung der heutigen römisch-katholischen Kirche und nicht zuletzt das Kirchweihfest des Gotteshauses. Danis Pataro wohnte der Veranstaltung bei.
Etwa 100 ehemalige Bewohner von Deutsch St. Peter, die heute in Deutschland leben, waren dem Aufruf des Organisationsteams gefolgt. Sie hatten Spenden hinterlegt, um den notwendigen finanziellen Aufwand abzudecken und waren ins Banat gereist, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen, die die Ortsgründung während des ersten großen Schwabenzugs markierten. Das Hochamt wurde in deutscher und rumänischer Sprache vom Generalvikar der Diözese Temeswar, Johann Dirschel, zelebriert. In seiner Predigt sprach Johann Dirschel auch über die persönliche Verbindung zur Gemeinschaft aus Deutsch-St. Peter, über die Jahre, in denen er als Pfarrer der Nachbargemeinde Periamosch in der Pfarrei Deutsch-St. Peter und in den benachbarten Filialen mitgeholfen hatte. Als Mitorganisatoren des Jubiläums waren auch Hilde Zappel und Nikolaus Rennon bei der Heiligen Messe anwesend. Sie stammen aus Deutsch-St. Peter und waren Herz und Seele der aus Deutschland angereisten Gruppe.
Wir sind zwar jetzt, wir leben woanders, aber unsere Wurzeln sind hier und mir und wie Sie sehen, allen anderen war es wichtig, dass wir jetzt hierher kommen können und doch nochmal feiern, was wir hier hatten, was unsere Ahnen hatten. Und was jetzt das Dorf für die Zukunft halt übernimmt oder schon übernommen hat und fortführen muss. Ich muss sagen, ich bin hier einigen Menschen sehr verbunden, insbesondere dem Pfarrer der Pfarrgemeinde, Herrn Ferenc Ceglerdi, und den beiden Friedhofspflegern. Ich habe begonnen, nachdem ich mit in die Rente gegangen bin, ich war vorher Kinderärztin, habe einen Job im Krankenhaus gehabt und so vor 15 Jahren habe ich zusammen mit Walter der hier noch ein Haus hat, angefangen, mich um den Friedhof zu kümmern. Es bestand die Gefahr, dass der Friedhof vollkommen zuwuchert, Sträucher breiteten sich aus und wir haben damals eine Initiative gegründet, damit der Friedhof gesäubert wird. Wir haben die Kapelle renoviert, wir haben das Friedhofsportal renovieren lassen, dafür habe ich Spenden gesammelt und dafür bin ich natürlich mehrfach hierher gekommen. Mein sozusagen Hauptthema ist der Friedhof, um den ich mich kümmere. Und da komme ich, wenn es notwendig ist. Aber ja, während der Pandemie war ich natürlich auch nicht da. Jetzt war ich letztes Jahr im Dezember hier. Und ja, jetzt.
Nikolaus Rennon aus dem Organisationsteam der Deutschen aus Deutsch-St. Peter nannte die Generation, die diesmal den Weg nach Rumänien zum Fest auf sich genommen hat, die letzte Erlebnisgeneration, die einen direkten Bezug zu dem Ort im Landkreis Arad hat.
Unsere nächste Generation wird sich noch an unser Dorf erinnern. Unser Dorf wird uns nicht aus dem Sinn gehen. Unser Dorf und unsere Kirche. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen der Heimatortsgemeinschaft Deutsch-St. Peter. Ich möchte mich bedanken beim Herrn Bürgermeister, der uns wirklich, er hat gesagt, wir kommen nicht als Gäste, sondern wir kommen als Freunde.
Das Grußwort des Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat, Johann Fennbach, überbrachte der Chefredakteur der Banater Zeitung, Siegfried Thiel.
Es ist nämlich hier in dem Dorf aus dem Kreis Arad längst nicht mehr alltäglich, dass auf den Straßen, in den Häusern oder in der Schule Deutsch gesprochen wird. Deutsche Musikklänge, schwäbische Trachten und Tänze sind spätestens mit der Auswanderungswelle nach 1990 eine Seltenheit geworden. Und deshalb sollten wir uns heute und in diesen Tagen freuen, dass all das verloren gegangene für kurze Zeit wieder neu aufflammt. Anknüpfen kann man nicht mehr an das, was Deutsch-St. Peter einst als schwäbische Gemeinschaft war. Doch die Feiern zum 300. Jahrestag seit der Ortsgründung haben gezeigt, dass die deutsche Geschichte von Deutsch-St. Peter noch nicht ganz zu Ende geschrieben ist.
Der Festtag in Deutsch-St. Peter endete mit einem Tanzabend und einem fröhlichen Beisammensein.
Ende Juli begann die Kirchengemeinde Detta 300 Jahre seit der Gründung mit einem Hochamt. Das Deutsche Ortsforum Detta veranstaltete am 20. Juli das Kirchweihfest. Die Deutsche Gemeinschaft feierte zugleich 10 Jahre Tätigkeit seiner banatschwäbischen Tanzgruppe Edelweiß, die mittlerweile nicht nur Jugendliche, sondern auch eine Kindertanzgruppe und eine Erwachsenengruppe umfasst. Danis Pataro war auch diesmal vor Ort.
Der Tag begann mit einem Umzug in deutschen Trachten durch die Straßen von Detta. Dutzende Paare marschierten stolz auf Rhythmus der Banater Musikanten aus Temeswar. Die Gäste des Deutschen Forums wurden vom Ortsforumsvorsitzenden Gerhard Schemanzu zusammen mit seiner Frau Elena in banatschwäbischer Volkstracht willkommen geheißen. Die Parade endete im Hof des Felchhauses, wo die Teilnehmer eine Erfrischung bekamen. Zu dem Reiz des Kirchweihfestes hat das Jubiläum der Tanzgruppe Edelweiß wesentlich beigetragen. Gerhard Schemanzu erzählt, wie die Tanzgruppe gegründet wurde.
Die ganze Geschichte haben angefangen mit einem Paar vor 10 Jahren und dann langsam haben wir noch 2, 3 Paare dabei, haben wir die erste Hüte gemacht, erste Tippe und dann später sind sie gewachsen, da sind noch einige dazu gekommen, haben wir noch Hüte gemacht, eine andere Variante und heute haben wir eine ganz große Überraschung, weil wir haben dabei von Deutschland einen Mann, was Hüte schmuckt und wir wollen eine für unsere neue, die dritte Generation, eine neue Hut entworfen.
Als Ehrengast der Veranstaltung sprach der Abgeordnete der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganz, über die Bedeutung des Kirchweihfestes in seiner Geburtsort Deta.
Ja, es ist für mich immer der schönste Tag hier in Deta, in jedem Jahr. Es ist schön, wieder mal hier zu sein. Es ist ja nicht nur die Kirchweih. Ich war auf dem Friedhof, im Forum, im Park. Man kommt her, es kommen wieder Erinnerungen auf aus der Kindheit, aus der Jugend. Es ist sehr schön, es ist auch ein sehr schönes Fest, interethnisches Fest. Es sind ja beteiligt auch Rumänen, Ungarn, Serben, alles Mögliche, die hier in Deta und im Banat allgemein leben. Es sind Gäste auch aus Satmar, aus Reschica, sonst wo, aus Temeswar natürlich hierher gekommen. Also für mich ist es immer ein besonderer Tag und ein schöner Auftakt meinetwegen für mich, für den Sommer, den ich ja eigentlich an jedem Wochenende anderswo verbringen werde, in einer anderen Ortschaft, wo Deutsche leben, wo eine Kirchweih stattfindet. Und wie gesagt, es ist immer eine große Freude.
Nach mehr als drei Jahrzehnten wurde Anfang August in der Temescher Gemeinde Lovrin erneut das Kirchweihfest mit Trachtenumzug gefeiert. 240 Jahre seit der deutschen Ansiedlung und die Wiedergründung des Deutschen Ortsforums galten auch als Gründe für ein großes Fest nach banatschwäbischem Brauch. Ein Beitrag von Danis Pataru.
Ehemalige und heutige Lovriner aus dem Banat und hauptsächlich aus Deutschland kamen im festlichen Rahmen zusammen. Dutzende Paare marschierten durch Lovrin, einst eine fast hundertprozentig deutsche Ortschaft. Die Tanzgruppen Banater Kranz, Hatzfelder Pipace, Banatia Arad und Sankt Anna machten beim Lovriner Kirchweihfest mit. Für Musik sorgte die Blaskapelle Nadlacianka. Die Lovriner hatten für ihr diesjähriges Kirchweihfest alle Kräfte gebündelt. Der Ortspfarrer Christinel Balan und der langjährige Bürgermeister Marius Grauer hatten schon seit geraumer Zeit die Idee eines Kirchweihfestes. Nach dem Trachtenumzug folgten der Gottesdienst und eine Kranzniederlegung am Heldendenkmal. Die Mitorganisatoren Josef Klein und Helmut Kierer erinnerten sich an die früheren Zeiten, als das Kirchweihfest drei Tage lang dauerte.
In erster Reihe Kindeserinnerungen aus meiner Jugend. Ich bin Lovriner, war fünfmal dabei bei der Kirchweih. Ja, und das sind jetzt wirklich Erinnerungen, die einem sehr ans Herzen gehen. Drei Tage lang, man hat schon samstags begonnen, bis montags in der Früh, 5-6 Uhr. Sehr viele Leute, so wie heute auch. Ich bin sehr froh, dass so viele da sind. Die Leute kommen gerne, kommen aber immer weniger, denn es werden immer die Alten können nicht mehr. Andere sind schon gestorben und die Jugend, die hat halt jetzt ihr Leben dort aufgebaut. Die haben ihre Freunde dort, ihre Männer, Frauen, also kommen nicht mehr so viele.
Kirchweih in Lovrin heißt auch Arbeit und Vergnügen. Ja, es war sehr viel mit der Vorbereitung. Es ist ja schon lange schon passiert bei der Wurschkostprobe, dass wir uns zusammengesessen haben mit dem Forum, mit dem Bürgermeister, mit dem Pfarrer und von der HOG Lovrin aus. Ich hab die Vertretung gemacht, bis jetzt die Vorstände gekommen sind, der Magamol und Klein. Jetzt haben sie das übernommen, aber es war trotzdem noch viel Arbeit vorher. Es hat zu tun gehabt, ja, mit den Liedern, wo wir singen, und es hat Kleinigkeit. Aber wir sind auf einen guten Nenner gekommen und wir sind alle zufrieden und alle glücklich gewesen. Wir haben schönes Wetter gehabt, das Wetter hat sehr gut mitgespielt. Wie es früher war, war es genauso vom Strauß versteigern, das war genauso. Und die Trachtenpaare und die Jugend hat sich zusammengesetzt und hat den ersten Vorstand ausgewählt und ersten Geldherr und zweiter Geldherr. Und da ist früher auch alles erklärt oder zusammen gemacht worden und so war es jetzt auch. Wir haben uns 2-3 Mal vorher getroffen, um zu klären, was alles zu machen ist noch und das ist alles erledigt worden und hat alles gut gepasst.
Über die Wiedergründung des Deutschen Ortsforums sprach die Forumsvorsitzende Roswitha Retzler.
Das ist erst von diesem Jahr entstanden, das Forum. Wir sind jetzt ganz am Anfang. Wir haben vorläufig 55 Mitglieder und es sind noch was sich einschreiben. Wir haben viel im Plan und wollen vieles organisieren jetzt weiterhin. Zum Beispiel und weiterhin Kerwei, Ausflüge, kurze Ausflüge, Traubenball können wir machen oder Katrainerball. Wir sitzen auch so oft zusammen sonntags.
Das Kirchweihfest in Lovrin stand der schwäbischen Tradition sehr nahe. Alle Anwesenden meinten, diese wiederbelebten Traditionen geben ihnen die Gewissheit, dass die Bräuche nicht verloren gehen werden.
Das neue Schuljahr 2024-2025 begann in Neuarad mit einem Jubiläum. An der Adam-Müller-Gottenbrunn-Schule wurden 300 Jahre deutschsprachiger Unterricht gefeiert. Ein Beitrag von Adi Ardelian.
Infolge der Schwabenzüge nach der Befreiung des Banats von den Osmanen durch die Habsburger kamen die ersten deutschen Einwandererfamilien 1723 nach Neuarad. Sie gründeten eine römisch-katholische Kirchengemeinde und 1725 auch eine Schule, die ursprünglich innerhalb der Kirche funktionierte. Im vergangenen Jahr feierte die deutsche Gemeinschaft in Neuarad 300 Jahre seit der Ansiedlung der Deutschen vor Ort. Heuer startete das 300. Schuljahr, seither es einen deutschsprachigen Unterricht in Neuarad gibt. Die Nachfolgeeinrichtung bekam nach der Wende 1989 den Namen Adam-Müller-Guttenbrunn-Schule und sie zählt zurzeit zu den großen Schulen Rumäniens, in denen man weiterhin Deutsch als Muttersprache unterrichtet. Die mehr als 1300 Schüler und ihre Grundschul- bzw. Klassenlehrer kamen in den Schulhof des Gebäudes in der Posada-Straße zur Eröffnung des neuen Schuljahrs zusammen. Sie sowie die eingeladenen Gäste seitens der Kirche, der Stadtverwaltung und der beiden Arader Universitäten begrüßte der aktuelle Schulleiter Adrian Apatean. Zuständig für die deutsche Abteilung ist der stellvertretende Schulleiter Marius Stoika.
Das ist das 300. Schuljahr für die deutsche Minderheit. Jetzt gibt es nicht mehr so eine deutsche Minderheit wie vor 300 Jahren. Die Schule war nur damals mit deutschem Unterricht. Jetzt haben wir auch rumänische Klassen. Wir beginnen mit sehr guten Gedanken. Wir hoffen, wird ein gutes Schuljahr sein. Wir haben allerhand Neuigkeiten. Wir haben eingeführt eine Krippeabteilung, haben eine Gruppe bei der deutschen Abteilung mit verlängertem Unterricht und 2 Gruppen noch beim Kindergarten, eine deutsche und eine rumänische. Wir haben Vorbereitungsklassen 4. 2 bei der deutschen Abteilung, 2 bei der rumänischen. 5. Klasse haben wir 5, 3 bei der deutschen Abteilung und 2 bei der rumänischen Abteilung. Und 9. Klasse haben wir 5, 2 bei der deutschen Abteilung und 3 bei der rumänischen Abteilung. In diesem Moment haben wir schon 60 Gruppen und Klassen. 31 sind bei der deutschen Abteilung und 29 bei der rumänischen Abteilung.
Das Schulgebäude für die Gymnasialklassen der Deutschen Schule in Neurath soll in diesem Jahr als zweite Arader Schuleinrichtung durch das PNRR-Programm saniert werden, kündigte der Vizebürgermeister der Stadt Lazar Faur an, der bei der Eröffnungsfeier dabei war. Stellvertretender Schulleiter Mario Stojka erläutert.
Die Arbeiten werden nur an diesem Gebäude sein, da Posada 19. Das ist so eine Sanierung des Außenteils. Das bedeutet, es wird repariert der Dach, die Außenseite, die Fenster werden getauscht und die Heizkörper. Und wir hoffen, dass das nicht so viel dem Unterricht stören wird. Wir hoffen, dass das 300. Jahr nicht des Adam Müller Gutenbrunn Lyzeum, sondern des deutschen Unterrichts in Neurath ein sehr gutes Jahr wird. In erster Reihe mit der Vorbereitung der Kinder und mit dem Abschluss der 8. und der 12. Klasse.
Ein großes Jubiläum wurde im Oktober in der temescher Kleinstadt Čakova begangen. 300 Jahre seit der Wiedergründung der dortigen römisch-katholischen Pfarrei. Das Pontifikalamt zelebrierte zu diesem Anlass der emeritierte Bischof der Diözese Temeswar, Martin Roos. Trachten, Blasmusik und besondere kirchenmusikalische Beiträge sowie mehrere geladene Priester und Gäste von nah und fern gehörten zum Festtag dazu. Ein Beitrag von Astrid Weiß.
Ein würdiges Fest organisierte Pfarrer Philipp Djulodarin am 13. Oktober in der Banater Heidestadt Čakova, um den 300. Jahrestag der Wiedergründung der römisch-katholischen Pfarrei zu feiern. Geladen wurde zunächst zu einer Festmesse in die Allerheiligste Dreifaltigkeitskirche. Čakovar Gemeindeglieder begrüßten zu Beginn des festlichen Gottesdienstes den emeritierten Bischof von Temeswar, Martin Roos, auf Rumänisch, Ungarisch und Deutsch und überreichten ihm einen Strauß mit 25 weißen Rosen als Symbol für die 25 Jahre seiner bischöflichen Tätigkeit. Besonders festlich war die Messfeier zu 300 Jahren Pfarrei in Čakova auch durch die musikalische Gestaltung durch Musiklehrerin Simona Mustecu aus Temeswar, unterstützt von der Opernsolistin Krina Vesentan Čukurica und dem Kantorlehrer Ovidiu Čukurica. Die Festpredigten wurden so wie der gesamte Gottesdienst dreisprachig gehalten. Pfarrer Janosch Kapor aus Chișinău, Criș und Satu-Nou sprach auf Ungarisch, der emeritierte Pfarrer von Čakova, Georg Kobor, auf Rumänisch und auf Deutsch predigte Neupriester Ovidiu Virag, der am Tag davor seine Primizmesse in der Filialkirche in Josef-Salaș zelebriert hatte.
Die Einheit in einer vielfältigen Gemeinschaft ist das Fundament, auf den Wohlstand und soziale Zusammenhalt aufgebaut werden. Trotz ethnischer, kultureller oder sprachlicher Unterschiede war es der gemeinsame Glauben in geteilten Werte und der gegenseitige Respekt, die 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 Gemeinschaft von Čakova in den letzten 300 Jahren zusammengehalten hat. Natürlich hatte die Stadt auch bessere Tage. Als die Zahl der Gläubigen zehnmal so groß war wie heute, als Menschen aus allen umliegenden Dörfern zum Markt kamen und zu wählen gingen, um zu tanzen. Ich erinnere mich noch, wie mein Großvater erzählte, dass er mit der Pferdekutsche zum Markt nach Čakova fuhr, eine Reise, die 5 bis 6 Stunden von Žebel aus dauerte.
Das 300. Jubiläum der Pfarrei Čakova gab seiner Exzellenz Bischof Martin Roos auch Anlass, auf die viel ältere Präsenz christlicher Gemeinde in der Heidestadt zu blicken und die Bedeutung des Festtages auch durch eine weitere historische Begebenheit zu unterstreichen.
Čakova ist eine der ganz alten Pfarreien. Bereits im 14. Jahrhundert, 1333, wird erstmals Čakova als selbstständige Pfarrei genannt. Diese Pfarrei ist während der Türkenzeit, wie viele andere, auch, man kann sagen, aufgelöst worden durch die verschiedenen Umstände. Erst nach der Rückeroberung von Temeswar 1716 ist auch diese Pfarrei wieder errichtet worden, 1724. Die ersten Katholiken in Čakova waren kaiserliche Beamte. Diese bildeten eine ziemlich kräftige Gemeinde, so dass nicht nur eine Filiale zustande gekommen ist, sondern auch eine Pfarrei. Und deswegen war heute der gegebene Anlass, diese 300 Jahre zu feiern. Ich habe auch erwähnt, dass am heutigen Tag, 13. Oktober 1716, vor den Toren von Temeswar die Kapitulationspunkte fertigt wurden und damit kann man sagen, die Rückeroberung Temeswars abgeschlossen wurde. Deswegen ist der heutige Tag, wenn wir so wollen, ein doppelter Festtag. Einmal 300 Jahre seit der Errichtung der Pfarrei Čakova und 308 Jahre seit der Unterfertigung der Dokumente für die Übernahme der Temeswarer Festung. Deswegen ist der heutige Tag für uns tatsächlich ein großer Festtag.
Für das Jahr 2024 kann der Čakovaer Pfarrer Dorin Jula Filip in der Historia Domus, der Chronik der Kirchengemeinde, mehrere Ereignisse festhalten. Darunter die diamantene Messe, also 60 Jahre seit der Priesterweihe vom Pfarrer Georg Kobor, dem emeritierten Pfarrer von Čakova und Direktor des Caritasverbandes dieser Ortschaft, die Priesterweihe des aus der Pfarrei stammenden Ovidiu Virag und natürlich das 300. Jubiläum der Wiedergründung der Gemeinde, die während der osmanischen Herrschaft entvölkert worden war. Pfarrer Filip unterstrich auf der Facebook-Seite der Gemeinde, ähnlich wie Pfarrer Virag, dass die Einheit, der Zusammenhalt ein wichtiges Element für den Fortbestand der Kirchengemeinde gewesen sei. Zitat: In diesen 300 Jahren haben Menschen unterschiedlicher Sprache und Herkunft, Deutsche, Ungarn, Bulgaren, Rumänen, Slowaken, Serben und Kroaten, ihren Glauben gefeiert und wichtige Lebensereignisse begangen. Zitat Ende. Laut jüngster Volkszählung leben heutzutage rund 400 römisch-katholische Gläubige in Čakova. Die meisten davon sind Ungarn. Zum Ende der Messe hin wandte sich auch der Bürgermeister von Čakova, Petru Filip, an den Bischof und die Festgemeinde und bewies in seiner Ansprache sein Wissen um den christlichen Glauben im Ort und den Beitrag der katholischen Gemeinschaft zur Entwicklung der Ortschaft. Dem Gottesdienst wohnten nebst Gläubigen aus dem Ort und Vertreter der Gemeindeverwaltung Gäste aus Temeswar und der Umgebung, aber auch Jugendliche in ungarischen, rumänischen und banatschwäbischen Trachten bei. Musik. Letztere waren die Mitglieder der Jugendtanzgruppe Vergissmeinnicht aus Busiasch. Zur Musik der Rekascher Musikanten tanzten sie anschließend im Pfarrhof auf, während die anderen Gäste zu einem kleinen Imbiss eingeladen worden waren. Der 300. Jahrestag der Wiedergründung der römisch-katholischen Pfarrei Tschakowa wird auch am Hochfest aller Heiligen und am Martinstag im November mit besonderen symbolischen Elementen gefeiert. So sollen am 1. November auf dem katholischen Friedhof 300 Kerzen angezündet werden und zum Martinsfest 300 Lampions am Hauptplatz in Tschakowa aufsteigen gelassen.
Wir schließen mit einem Interview mit dem emeritierten Bischof von Temeswar, Martin Roos, der Ende August sein 25. Konsekrationsjubiläum mit einer Buchpräsentation im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus und einem Pontifikalamt im Temeswarer Dom zelebrierte. Mit dem emeritierten Bischof von Temeswar sprach unsere Kollegin von der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien, Ralukane Lepko.
Exzellenz, Sie wurden am 28. August 1999 zum Bischof von Temeswar geweiht. Was ist Ihnen von diesem besonderen Tag bis heute in Erinnerung geblieben? Vielleicht können Sie uns kurz diesen Tag beschreiben.
War ein turbulenter Tag. Gleich am Anfang gab es einen kleinen Zwischenfall. Wir waren alle aufgestellt und wollten zum Dom. Da stellte ich fest, dass der eine Co-Konsekrator fehlt. Dann habe ich den ganzen Zug gestoppt und bin rauf hier in ein Zimmer, wo der Betreffende logiert hatte, und da stellten wir fest, er ist um eine Stunde zu spät. Er kam aus Deutschland und hatte den Zeitunterschied nicht realisiert und war seelenruhig da gesessen und wartete, bis die Stunde vorbei ist. Natürlich hat er dann schnell angezogen und mit runtergelaufen, und dann sind wir zum Dom. Das war, wie gesagt, das Unvorhergesehene. Der Rest des Tages verlief ziemlich ruhig nach Programm, und das war natürlich für den Betreffenden aufregend genug, sodass am Ende war ich froh, dass der Tag zu Ende war.
Sie haben in einer Zeit, in der noch viele Banater Schwaben nach Deutschland ausgewandert sind, den umgekehrten Weg eingeschlagen. Sie sind von Deutschland nach Rumänien zurückgekehrt. Eine eher ungewohnte Entscheidung. Sagen Sie uns bitte, was hat Sie dazu bewogen?
Wenn ich ehrlich bin, so war ich nie ausgewandert. Am 1. Februar 1962 habe ich mich vom damaligen Ordinarius Kernweis verabschiedet. Er hat mir ein kleines Bildchen zum Andenken geschenkt, und auf der Rückseite hatte er mir einige Worte geschrieben, nachdem er ziemlich lange nachgedacht hatte. Dieses Bildchen hat mich durch die halbe Welt begleitet.
Der Text von Ordinarius Kernweis lautet: Bleib Gott und der Heimat treu. Ich bin ziemlich schwer weg von hier. Ich hatte das Theologiestudium begonnen in Alba Iulia und habe mich voll und ganz darauf eingestellt, dass ich heute oder morgen hier meinen Dienst tue. Das hat mich nicht losgelassen. Jahrzehntelang kann ich sagen. Die Weihnachtsereignisse von Temes war 1989, waren für mich klare Entscheidungen. Für mich gab es nichts mehr anderes wie nach Hause. Ich kann auch ruhig so nennen, es war ein ständiges Heimweh und es ließ mich nicht mehr los. Und für mich war dann Neujahr, sagen wir spätestens am Neujahrstag war für mich klar, ich gehe zurück. Und so kam ich dann auch im Januar 1990 zum ersten Mal nach der Wende wieder hierher zurück und habe das dann mit dem hiesigen Ordinarius Kräuter damals besprochen, dass ich zurückkomme. Zurückgekehrt nach Deutschland schrieb ich sofort meinem Bischof, ich würde gerne zurückgehen. Worauf er mir postwendend antwortete, ich schicke Sie nach Temeswar. Das war mehr, als ich erwartet hatte. Es war nicht nur meine Entscheidung, sondern der Auftrag des Bischofs, zurückzukehren. Damit waren die Dinge sowieso klar dann.
Wie wurden Sie hier dann empfangen? Von den Kollegen, von der Gemeinde?
Es gab für mich zweierlei Kollegen. Die einen, die ich kannte von früher her, war natürlich die ältere Generation. Für mich war das klar, dass ich zu ihnen gehöre, dass ich daher zurückkomme. Für die auch, die ich gekannt habe, und es waren nicht wenige. Die jüngere Generation hat sich wahrscheinlich gefragt, was will der da? Aber sie haben mich nie spüren lassen, dass ich fremd bin hier. Und es war eine große Sache, sowohl von den Älteren wie von den Jüngeren. Deswegen waren auch die jüngeren Priester waren mir auf Anhieb Freunde. Und deswegen war für mich mein Platz hier, unter ihnen.
Wann sind Sie wieder nach Gnes, nach Ihrer Rückkehr, wann sind Sie zum ersten Mal in Ihre Heimatortschaft Gnes zurückgefahren und wie haben Sie den Ort erlebt?
Das war im Laufe des Sommers 1990. Meine Verwandte, die waren schon alle, über alle Grenzen weg. Gab keinen mehr in Gnes, den ich kannte, von den Verwandten oder was. Die Älteren aus derselben Gasse waren auch fremd, weil es inzwischen war ja ein Wechsel der gesamten Bevölkerung, hatte da stattgefunden. Einige kannten mich von früher, die waren dann sehr freundlich und waren froh, mich wiederzusehen und ich sie ebenso. Die anderen blieben natürlich fremd. Aber richtige Bindungen waren ja nicht mehr da. Die Bekannten waren alle auf dem Friedhof. Die habe ich natürlich besucht.
Sie wurden dann 9 Jahre nach der Rückkehr nach Rumänien zum Bischof geweiht. Wenn Sie zurückblicken, welche waren Ihre größten Errungenschaften aus dieser aktiven Bischofszeit?
Da kann man schon mehr aufzählen. Bevor ich im Juli 1990 zurückgekehrt bin, habe ich mit den Banaterpriestern in Deutschland die Situation mal sozusagen besprochen. Und da kamen 2 Dinge zum Vorschein. Und mit diesen Plänen und Vorschlägen bin ich zurückgekommen. Das eine war Maria Radna, das andere dieses Haus hier, das bischöfliche Ordinariat, wieder bewohnbar und verwendbar zu machen. Mit diesen 2 Vorhaben bin ich zurückgekehrt. Radna wurde dann 1992 zur Basilika Minor erhoben worden von Papst Johannes Paul II. Das andere war dieses Haus, Dieses Haus wurde dann renoviert mit deutschen Steuergeldern. Sowohl von Seiten der Kirche, Kirchensteuer, wie auch von Seiten des Staates durch das deutsche Innenministerium, damals in Bonn noch ansässig. Mit diesen Geldern wurde dieses Haus restauriert und die drei Institutionen eingerichtet: Bibliothek, Museum und Archiv. Das war der Titel, worauf das deutsche Innenministerium überhaupt Zuschüsse für dieses Haus gegeben hat. Und diese drei Institutionen sind auch jetzt noch hier in diesem Haus untergebracht. Das war dann das Vorhaben, mit dem ich zurückgekehrt bin. Zunächst war, wie gesagt, das europäische Projekt für Maria Radner und ein zweites europäisches Projekt für den Dom. Und die Renovierungsarbeiten wurden damals ja auch noch, glaube ich, unter meiner Regie begonnen. Später habe ich es dann abgegeben und die anderen haben es dann weiterverfolgt.
Gibt es etwas, was Sie sich vorgenommen haben und was Sie nicht geschafft haben?
Man hat immer mehr Pläne als Möglichkeiten, sie zu verwirklichen. Was mir persönlich ein Anliegen war, das waren die kanonischen Visitationen. Die erste Tour habe ich geschafft. 8 Jahre lang war ich praktisch fast immer unterwegs in den Pfarreien. Ich hatte vor, noch eine zweite Tour zu machen. Da sind aber dann andere Dinge dazwischen gekommen, sodass ich darauf verzichten musste. Deswegen, wie gesagt, ist die Visitation nicht ganz komplett gelungen.
Verstehe. Es ist aber auch nicht leicht, ständig unterwegs zu sein, kann ich mir vorstellen. Was ist aus Ihrer Sicht das Schwerste an dem Bischofsberuf oder Amt?
Wenn man das Amt als Auftrag sieht, ist nichts unmöglich. Wer eine Sache gerne tut und wenn ich eine Sache liebe, dann habe ich auch Kraft, das durchzuführen. Insofern, ja, das menschliche Leben ist immer ein Stückwerk. Und deswegen habe ich mich dann schweren Herzens damit abgefunden, dass ich auch die Visitation, wie gesagt, nicht zu Ende führen konnte. Aber der erste Teil dieser Visitation war ein tiefgreifendes Erlebnis von Anfang bis Ende, kann ich sagen. Ich war mehrere Wochen mit den betreffenden Pfarrern zusammen, habe mit ihnen gelebt und ihre Sorgen und Freuden kennengelernt. Und dieses brüderliche, mitbrüderliche Zusammen, das war, glaube ich, für beide Seiten unvergesslich und schön.
Wie verlief die Zusammenarbeit mit den Bischöfen aus den Diözesen des historischen Banats, den Schwesterndiözesen, wenn ich das so sagen darf?
So ist es. Brüder und Schwestern sind wir. Es war ein Grundanliegen auch von mir, dass wir diese drei Diözesen je näher zusammenbringen, allen Grenzen und hin und her. Die Zusammenarbeit war immer schön gewesen. Das Zusammensein, das war für beide Seiten erfreulich. Es war nachher dann sowieso auch eine große Überraschung meines Lebens, dass die Priester aus dem serbischen Banat den Wunsch geäußert haben, auch vor dem Heiligen Vater in Rom, nachdem ihr Bischof damals noch krank war, dass ich als apostolischer Administrator nach Becsgere komme. Nie, nicht einmal im Traum habe ich jemals das mir vorgestellt. Aber es war eine angenehme, liebe Überraschung, dass sie von sich aus den Wunsch geäußert haben, ich möge rüberkommen.
Stichwort Ökumene. Wie haben Sie in dieser Zeit als Bischof mit den Oberhäuptern der anderen religiösen Gemeinschaften zusammengearbeitet? Wie verläuft diese Zusammenarbeit? Gibt es Ökumene überhaupt?
Es war schon lange vor diesem großen Anliegen, das man Ökumene nennt, für uns selbstverständlich, dass wir miteinander leben. Ich habe da eine Begebenheit mir notiert. 1863 war in Werschitz die Grundsteinlegung zur Kirche, die dem heiligen Gerhard geweiht ist. Damals fuhr, es war im Winter, fuhr der Bischof von hier, von Temes, war Bischof Bonatz, war das damals, nach Werschitz zu dieser Feier. An der Feier hat auch der serbische Bischof teilgenommen. Bischof Bonatz ist nicht nach Temeswar zurückgekommen, ohne seinem Kollegen einen Gegenbesuch zu machen. Ich habe diese Begebenheit auch schon in Werschitz mal in einer Predigt verwendet und dann quasi geschlossen. Das waren damals Menschen und Christen, die wussten, was ich gehört. Leider Gottes ist das heute nicht mehr immer der Fall. Aber die Grundeinstellung, kann ich sagen, sowohl in Segedin wie auch in Becsgerek, ist geblieben.
Und hier im Banat, nicht im historischen, sondern in unserem, im rumänischen Banat, wie arbeiten Sie mit den anderen Vertretern der anderen Kirchen zusammen? Mit den Orthodoxen oder gibt es da Treffen, gemeinsame Veranstaltungen?
Vor allem auch unter dem Metropoliten Nikolai gab es ja keinerlei. Jeder weiß, wie weit er gehen darf. Ökumene hat auch Grenzen. Es gibt Dinge, die noch nicht ganz aufgearbeitet sind, sowohl nach rumänischer Seite wie nach serbischer Seite. Aber das persönliche Verhältnis ist gut, sehr gut, kann man sagen. Deswegen nehmen wir auch an ökumenische Gebetswoche sowieso alle drei großen Konfessionen zusammen, auch mit den Juden. Wir haben miteinander keine Schwierigkeiten. Die dogmatischen Differenzen, die kennt jeder. Aber sie hindern uns nicht, auf den anderen zuzugehen und mit dem anderen zusammen. Hier in dem Modell, das man früher auch immer wieder vorgebracht hat, das Modell Temeswar. Und das ist für uns etwas Positives, was nach wie vor da ist und jeder hat den anderen sowieso schon längst akzeptiert.
Sie sind mit 75 dann in den Ruhestand getreten. Sie haben jetzt vielleicht noch mehr Zeit, um zur Banater Kirchengeschichte zu forschen. Woran arbeiten Sie derzeit?
Die letzten 100 Jahre, seit 1920 bis 2020, ist das große Thema. Da will ich jede Schwesterdiözese eigens behandeln. Deswegen werden das drei Bände. Temeswar, Becsgerek und Segedin. Segedin ist schon fast fertig. Na, in Becsgerek muss ich noch viel forschen. Hier ist sowieso klar. Wir fahren nach Becsgerek und ich muss auch nach Belgrad fahren, denn die Akten von Becsgerek, solange es Belgrad unterstellt war, die liegen in Belgrad und die anderen Akten in Becsgerek, sodass ich einige Reisen auch noch unternehmen muss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir auf einige Jubiläen 2024 zurückgeschaut. Morgen und übermorgen empfangen Sie bei uns Neujahrsbotschaften der Deutschen Gemeinschaft in Banat. Eine schöne Silvesterfeier, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit, Erfolg und Tatkraft wünscht Ihnen die deutsche Redaktion von Radio Temeswar. Vielen Dank für das tägliche Einschalten und bleiben Sie uns auch im nächsten Jahr treu. Auf Wiederhören und Prosit 2025!